Thema, wie und was war Jesus wirklich? Ich spreche ja den ganzen Monat August über Jesus. Ich bin so voll von Jesus. Ich bin betrunken von Jesus, berauscht. Denn das hat mich fasziniert, Jesus, seitdem ich ihn kenne schon. Und ich kenne ihn schon eine ganze Weile. Und eigentlich muss ich ehrlich sagen, ich kenne ihn doch nicht ganz wirklich. Denn ich bin ihm begegnet, ich habe ihn erlebt, er hat mir geholfen, er hat meine Gebete erhört. Der war immer bei mir, der hat mich getragen und durchgetragen und bis heute. Und ich entdecke jedes Mal eine neue Seite von ihm, eine neue Eigenschaft von Jesus. So, und ich am Freitag werde ich sprechen über den Messias. Ich erwarte keinen neuen Messias oder Christus oder sonst noch was. Ich erwarte einfach die Gegenwart Gottes jetzt, heute schon hier bei mir in meinem persönlichen Leben. Der Messias ist da. Dann werde ich über die Erscheinungen Jesu sprechen, über die Wunder Jesu. Ja, und wie Jesus damals war, wie war seine Welt? Denn seine Welt unterscheidet sich gar nicht so groß von unserer Welt. Die haben zwar damals keine Smartphones gehabt, keine Autos, aber sie haben auch Dinge gehabt, die ihr Leben ausgefüllt und berauscht haben. Und eigentlich auch ihr Leben erleichtert haben. Und dann werde ich über die Persönlichkeit Jesus sprechen, was er wirklich ist. Er ist Gott und Mensch zugleich gewesen. So, wie war Jesus wirklich? Viele Menschen haben ein falsches Bild von Jesus. Sie kennen nur diesen irdischen Jesus, diesen historischen Jesus, aber nicht den wirklichen Jesus. Und den lernst du nur, wenn du mit ihm zusammenlebst, zusammen schläfst, zusammen isst, zusammen gehst, zusammen ja alles unternimmst und alles gemeinsam machst, Höhen und Tiefen mit ihm teilst. So, man muss schon länger mit Jesus zusammen sein, um ihn richtig zu kennen. Ich kenne Jesus. Verstehst du? Wir haben vielleicht von Jesus viel gehört, vielleicht viel gelesen oder viele Filme über Jesus gesehen. Ja, aber wie ist er wirklich? Man lernt einen Menschen erst in Krisen kennen, nicht in guten Tagen, nicht in Sonnentagen, sondern in Stürmen, in Katastrophen und so weiter, wenn man sie durchlebt und erlebt. Und da lernt man Jesus kennen. Wie ist Jesus wirklich? Das ist mein Thema. Viele sind von Jesus nur begeistert, von seinen Wundern, von seiner Heilung, von seiner Größe, von seiner Macht, was der alles kann. Aber ich möchte auch das sagen, was Jesus nicht kann. Es gibt auch Dinge, die Jesus nicht kann. Ich möchte ganz ehrlich sein. Mein Herr, er ist gut und ja, er ist vollkommen, aber er hat so viele Seiten, so viele Facetten und darüber werde ich sprechen. So, aber die wenigsten haben Jesus so richtig verstanden, was er wirklich wollte. Auch die Jünger damals. Wir dachten, er würde Israel erlösen. Und was ist passiert? Nix. Israel wurde zerstreut, der Tempel wurde niedergerissen und den Boden plattgewalzt. Ich bin verliebt in Jesus. Ich habe ein gutes Thema mal irgendwo gepredigt. Ich bin ein Freund von Jesus. Und die Frage ist, bist du auch ein Freund von Jesus? Kennst du Jesus wirklich so gut als deinen Freund? Bist du in einer persönlichen Beziehung zu Jesus? Sehr eng und innig verbunden? Dass du mit ihm alles besprichst? Oder hast du solche Geheimkammern, was du sagst, also das geht Jesus gar nichts an? Oder das werde ich Jesus nicht sagen? Ich habe schon so viel mit ihm erlebt und durchgemacht und ich bin Gott dankbar, dass er ein sehr zuverlässiger und guter Freund ist. So viele Menschen sind von Jesus enttäuscht. Jesus hat einmal über 70 Jünger gehabt und von diesen 70 Jüngern sind nur nicht einmal eine Handvoll übrig geblieben. Auch die 12 Aposteln, die fragt er auch, wollt ihr auch weggehen? Die 70 sind schon weggegangen, wollt ihr auch weggehen? So, und am Schluss blieb nur noch eine Handvoll übrig. Denkt nur an Johannes, der war am treuesten und Maria, die Mutter Jesu und vielleicht ein paar Frauen, die noch am Kreuz geblieben sind. Alle anderen waren große Feiglinge, als es darauf ankam, sind sie stiften gegangen. Und Jesus fragt, wollt ihr auch weggehen? Ihr werdet euch an mir alle ärgern, hat er gesagt. Es gibt so viele fromme Sprüchemacher. Ich denke nur den Thomas und den Petrus. Herr, wenn dich alle verlassen, wir sind bereit für dich zu sterben. Und der Petrus steckt sich sogar noch einen Dolch rein und so weiter und sagt, ich gehe aufs Ganze. Und du siehst, wie der Kerl aufs Ganze gegangen ist, als so ein kleines Mädel ihm begegnet. Dann sagt er, ich kenne den Mann gar nicht. Von wem redest du denn? Bist du wahnsinnig? Selbst wenn wir sterben müssen. Weißt du, viele werden feige und schwach. Und sie verleugnen Jesus und auch den Glauben. Sie sind oft Feuer und Flamme, ganz am Anfang ihres Lebens, aber dann die erste Liebe erkaltet. Wenn ich so viele Christen anschaue, wo sind sie heute? Wie viele haben gut im Glauben angefangen? Und dann kamen wieder Probleme, wo ihre Gebete wurden nicht erfüllt, ihre Träume haben sich nicht so verwirklicht, wie sie sich ausgemalt haben. Und sie sind irgendwo hängen geblieben. Ich denke nur an die Geschichte von dem vierfältigen Acker. Etliches fiel auf dem guten Boden, etliches fiel aber unter Dornen, etliches unter auf dem Weg, und die Vögel pickten weg. Einiges wurde zertreten und einiges hat keinen Boden gehabt. Der Boden war steinig und nur ein ganz kleiner Prozentsatz ist aufgegangen. Und genauso ist es auch bei den Jüngern Jesu, nur ein ganz kleiner Teil ist aufgegangen. Viele haben den Glauben verloren, sind an Jesus enttäuscht worden, sie haben sich Jesus anders vorgestellt. Und meine Frage, und ich gehe hier dieser Frage nach, wie war Jesus wirklich? Wenn du durchhältst bis zum Schluss, dann wirst du merken, er war ganz anders, als ich gedacht habe. Und selbst als mir gepredigt worden ist, Jesus enttäuscht dich nie, und wie oft hat er mich enttäuscht? Ich bin ganz ehrlich, hat nicht alle meine Gebete erfüllt, hat nicht in jeder Situation geholfen, er hat mich manchmal zappeln lassen, mach du das, verstehst, kämpf du da weiter. Viele haben ihren Glauben verloren. Mit meinen Predigten will ich einfach meinen Geschwistern helfen, bei Jesus zu bleiben, in Höhen und in Tiefen. Nicht nur die Berge, diese Halleluja-Höhe, nein, auch für Teufel. Wenn du dort unten ganz im Tal bist und nicht mehr weiter weißt, der Herr ist mein Hirte und mir wird nichts mangeln. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, nicht auf der Halleluja-Höhe, aber im finstern Tal bist du bei mir, dein Stab und Stecken trösten mich. Ja, ich will die Geschwister ermutigen, bis zum Schluss durchzuhalten. Wer bewahrt und treu bleibt bis ans Ende, der wird es alles erben. Nicht die, die schnell flitzen und schnell laufen und schnell für Gott arbeiten und dann von der Arbeit nichts mehr da ist. Keine Frucht tragen, nur Blätter. Schön äußerlich christliches Leben, aber nichts dahinter. Ja, ich will Geschwister ermutigen, einfach durchhalten, bis alles mal vorbei ist, bis wir am Ziel angekommen sind. Und nicht vorher schwach zu werden. Ich kann nicht mehr. Weißt du, der Herr hilft uns in unserer Schwachheit, aber wir müssen durchhalten. Ich muss Geduld haben. Und Geduld tut uns Not. Paulus schreibt über das Kreuz, und vielen Christen ist das Kreuz ein Ärgernis, den anderen ist es eine Torheit. Uns aber, sagt er, ist es eine Gotteskraft. Ist das nicht paradox? Ja. Dieses Kreuz, das Sterben und das Auferstehen mit Christus, gekreuzigt zu werden, wie ist Christus? Er hat gelitten. Das war die Krönung seines Lebens, die Dornenkrone. Manche werden rasend, wenn ich von meinem Jesus schwärme. Ja, das ist wunderbar, ich bin dabei. Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und dann, wenn es um die Rettung geht, das kostet was. Es gibt keine billige Gnade. Wir müssen uns von dieses Fata Morgana trennen, dass wir uns was einbilden. Es gibt eine billige Gnade. Wir sind aus Gnaden erlöst, aber dann, es hat seinen Preis, die Nachfolge. Den einen ist es Torheit, den anderen ist es ein Ärgernis. Und ja, und manchen ist es das Ideal ihres Lebens. Das ist es. Ich will Jesus verwirklichen und ich möchte Mut machen. Fang an, mit Jesus zu leben und lebe ein anderes Leben als der durchschnittliche Christenleben, so die nominellen Christen. Was glaubst du, in dieser Welt würde heute anders aussehen, wenn die Christen ihren Glauben ernst nehmen würden und wenn sie nicht nur bei der Konfirmation zum letzten Mal gewesen wären, sondern dass sie durchgehalten bis zum Todestag, nicht nur bei der Hochzeit und vielleicht auch nicht nur bei irgendwelchen besonderen Anlässen an Weihnachten, Ostern oder dergleichen. Jesus hat meinem Leben Sinn gegeben, hat mein Leben erfüllt mit Inhalt. Ich bin durch Jesus geadelt und ich führe dank der Gnade Gottes ein anderes Leben. Als ich Christ wurde, ich habe gedacht auch, ach, das ist jetzt die ersten 3 Wochen schön, und dann kamen die Schwierigkeiten, kamen die Anfechtungen, und dann hat mir der Pastor gesagt, halte durch. Ich habe immer gefragt, was muss ich da durchhalten? Ja, bis ich dann merkte, die ganzen Krisen, die ganzen Anfechtungen. Ich habe ein Ideal gehabt, Jesus ist wunderbar, ist der herrliche Heiland, und dann habe ich gemerkt, ja, ich kann meine Träume nicht alle verwirklichen. Und auch bei Jesus, weißt du, er konnte auch seinen Traum nicht als solches verwirklichen. Er kam zu den Seinen und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Auch das ist die Wirklichkeit Jesu, dass er ja zu den Juden kam, in den Tempel sich setzte und vieles andere mehr, aber die wollten mit ihm nichts zu tun haben. Ich soll von ihm lernen. Das ist, was ich in der Bibel lese, und Jesus sagt, lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und da haben wir schon, was Jesus wirklich ist. Sanftmütig und von Herzen demütig. Der nimmt es gar nicht so voll, verstehst du, und sagt, ja, komm und folge mir nach. Nein, er sagt, wenn du nicht willst, dann lass es bleiben. Wer nicht allem absagt, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. So, wie realisiere ich Jesus in meinem Leben? In der Welt, also der Sportwelt, muss man immer der Erste sein, da muss man kämpfen, da muss man ganz vorne sein. Das ist das Idealbild. Und wenn du nicht in der ersten Reihe bist und nicht bei den Ersten bist, bist du null, bist ein Versager. Nur die ersten drei kriegen eine Medaille und alle anderen drei, die sind in der Ferne liefen. Aber bei Jesus ist es total anders. Bei Jesus ist der Letzte der Gesegnete. Die Letzten werden die Ersten sein und die Ersten werden die Letzten sein. Pass auf, was in der Christenheit alles passiert. Da wird alles umgedreht, alles auf den Kopf gestellt. Die Ersten werden die Letzten sein und die Letzten werden die Ersten sein. Wir werden mal verblüfft sein. Die ganz geschwiegen haben, die ganz still waren, die nichts waren, die nichts konnten und so weiter, die werden die Ersten sein. Ich denke nur, bei der Kreuzigung, wo sind die ganzen Apostel? Wo sind die ganzen Jünger? Die haben sich irgendwo versteckt in einem Vorhang. Verstehst du? Oder irgendwo in irgendeine Katakombe auf dem Friedhof. Nein. Und wer hat Jesus vom Kreuz geholt? Kein Petrus und kein Thomas. Es war Nikodemus und Josef von Arimathea, der sogar nachts bei Jesus kam, der so äußerlich ein Feigling war. Der hat Jesus vom Kreuz geholt und nicht der Petrus und nicht der Johannes und nicht der Thomas oder sonst irgendjemand von diesen großen Leuten. Die Letzten werden die Ersten sein. Du musst nicht ein super edler Christ sein. Also das möchten viele, die möchten ganz oben am Tisch sitzen, zur Geltung kommen. Ich, ja. Und was macht Jesus? Der sitzt ganz unten am Tisch. Dem werden nicht einmal die Füße gewaschen, als er kommt. Da muss eine Frau kommen und ja, mit ihren Tränen seine Füße nässen, weil keiner gibt ihm Wasser. Und mit ihren Haaren seine Füße trocknen und dann mit Öl salben. Jesus sitzt ganz unten, der regt sich nicht auf. Jesus regt sich nicht auf. Wie war Jesus? Er regt sich nicht auf. Was die Leute alles mit ihm machen und so weiter. Jesus sagt, ich nehme keine Ehre von Menschen. Johannes 5, Vers 41. Das ist Jesus. Ich nehme keine Ehre von Menschen. Denen ist die Ehre der Menschen vollkommen egal. Er will seine Ehren allein von Gott haben, von Gott belobigt werden. Er will Gott gefallen und nicht den Menschen, nicht den Pharisäern und nicht den Juden. Ja, bei Gott gelten ganz andere Maßstäbe. Bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Die Ersten werden die Letzten sein. Denk darüber nach, auch in der Christenheit. Die vorne ganz am Altar stehen und jubeln und jauchzen, von denen wirst du nichts mehr sehen, nicht einmal im blassen Schimmer. Du siehst nur noch den Auspuff, wenn sie wegfahren. Verstehst du? Und dann kannst du in den Auspuff gucken. Bei Gott sind ganz andere Maßstäbe. Ja, ganz gleich, was die Menschen denken. Er hat kein Ansehen der Person. Bei Gott sind alle Menschen gleich. Ob sie was haben oder nicht. Ob sie was können oder nicht, ob sie was erreicht haben oder nicht, ob sie was geleistet haben oder nicht. Die Juden wollten immer auf der Straße gegrüßt werden. Rabbi, Meister und so weiter. Aber Jesus war vollkommen egal, ob sie ihren Hut nehmen oder nicht. Er wollte keine Ehre von Menschen. Wie war Jesus wirklich? Für Jesus war die Ehre der Menschen gar nicht wichtig. Der Stolz ist das Urproblem des Menschen überhaupt gewesen. Das war das Problem des Teufels. Immer bet mich an, grüß mich, verherrliche mich, ehre mich und so weiter. Das wollte Jesus gar nicht. Wäre es gut, außer Gott, sagte sogar, als der reiche Jüngling kommt. Alle, die noch stolz sind, und jetzt bitte halte ich fest. Alle, die noch stolz sind und stolz sein wollen und geehrt werden wollen, die haben den Teufel in sich. Du bist erschrocken vielleicht, aber es ist so, die haben den Teufel in sich, die bilden sich genau das ein, was der Teufel sich eingebildet hat. Ich bin der Größte, ich bin der Schärfste, ich bin der Geiste. Der Teufel hat sich wichtig genommen. Der Teufel wollte geehrt werden, sogar hier auf dieser Erde von Jesus, bet mich an. Stolz war seine Sünde und Jesus hat genau diese Sünde so getötet, ausgetilgt. Weil wir denken, er ist für unsere Sünden gestorben. Nein, er hat uns vorgemacht, wie man die Sünden tötet, wie man, ja, den alten Menschen ablegt. Und er hat keinen Stolz angenommen. Du sollst Gott allein anbeten und ihm allein dienen. Das war seine Antwort. Ja, alle, die den Teufel in sich haben, du kannst sagen, ich bin Christ. Auch Christen haben den Teufel in sich. Weißt du, in uns wohnen zwei Geister. Der Geist Gottes und der Teufelsgeist. In einer Kammer der und der anderen Kammer jener. Und so weiter. Und den wir füttern, der siegt in unserem Leben. Der triumphiert. Und viele Christen wollen wichtig genommen werden. Sie wollen was Besonderes sein. Sie wollen gewürdigt werden. Ach, prima so gemacht. Wunderbar so gesungen. Und was? Nein, so gut war es wirklich nicht. Weißt du, viele Menschen bilden sich nur was ein. Einbildung ist auch eine Bildung. So. Sie wollen nicht leiden. Viele Menschen sind leidenscheu. Sie wollen das alte Fleisch nicht kreuzigen. Sie wehren sich mit Händen und Füßen, wenn es dran gibt, gibt das alte Leben dran. Bete mich an, sagt der Teufel zu Jesus. Jesus war bereit, das Kreuz zu tragen, das ins Kreuz zu gehen, die menschliche Natur zu opfern. Und was ist die menschliche Natur? Ich. Und dann hämmert man und klopft man, ich. Will man gestreichelt werden, will man geehrt werden. Jesus sagt, oder die Bibel sagt uns, was der Mensch wirklich ist. Der Mensch ist ein sterbliches Wesen. Und Mensch, bedenke, dass du sterben musst. Und was nimmst du mit ins Grab? Dein Ich? Nee. Gar nichts. Nicht einmal von dir bleibt nichts mehr übrig. Wenn du nachher nach 100 Jahren hier vorbeigehst, also eigentlich nach 30 Jahren, wird im Friedhof alles umgegraben wieder. Da wirst von dir nichts mehr drin sein. Ich musste meinen Hund immer in Heilbronn ausführen. Und wir wohnten am alten Friedhof. Und plötzlich kommt er mit einem Knochen an. Der Hund, und sagt, wo hast du das gefunden? Und ich halte den Knochen und dann führte mich zum anderen, zu dem Knochen. Weißt du, das ist, Hunde leckten seine Wunden, von Lazarus in der Bibel heißt es. Das ist, was übrig bleibt. Hunde tragen den Knochen dir irgendwo nach. Wir werden geboren, um zu sterben. Und Jesus ist ausnahmslos auch als Mensch ans Kreuz gegangen und ist gestorben. Aber er ist am dritten Tag auferstanden. Und ich werde nicht zulassen, dass der Gerechte sein Grab bei den Ungerechten findet. Das ist, was Jesus uns gepredigt und gelehrt hat. Aber zuerst müssen wir sterben. Jakob Böhm hat einmal gesagt, wer nicht stirbt, bevor er stirbt, verdirbt, wenn er stirbt. Denk drüber nach, lass es zergehen. Jesus ist ein Mensch, lebte als Mensch, so wie war Jesus. Er ist uns in allen gleich geworden, Hebräer Kapitel 4 von Vers 15 bis und die folgenden Verse. Er ist uns gleich geworden in unseren Schwachheiten. Der hat Schwachheiten gehabt, der wurde versucht, der hat Hunger gehabt, der hat sogar Geduld, hat Durst gehabt, der hat die Gottesferne erlebt, obwohl er der Sohn Gottes war, als er am Kreuz hing. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Hat die Gottverlassenheit erlebt, das war Jesus. Wir waren Jesus. Und er hat das alles durchgemacht, damit er uns versteht und verstehen kann. Denn Gott, ja, er kannte es nicht. Gott wusste nicht, was Leid ist, bis Jesus auf diese Erde kam. Was Leid ist, was Schmerz ist, was Krankheit ist, was Ablehnung ist. Er wurde uns Menschen gleich, auf allen Ebenen. Er ist nach Kolosser Kapitel 1, Vers 15 das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Er hat alles, jede Situation durchgemacht, die du und ich durchmachen. So, und er hat uns gezeigt, bleib tapfer, bleib hart, lass dich nicht unterkriegen, gib nicht auf. Er hat jede Probe bestanden, hat sich in jedem Sturm bewährt, hat jeden Schmerz ertragen, hat jede Angst widerstanden, damit er uns sagen kann, fürchte dich nicht, in der Welt habt ihr Angst, ich habe die Welt überwunden. Er hat in jedem, jedes menschliche Problem auf sich genommen. Er wurde verletzt. Wie war Jesus? Er wurde verletzt, so wie du und ich, abgelehnt, wie du und ich. Er wurde angegriffen. Willst du was Besseres sein? Oder von den Dämonen angesprochen, ständig. Bist du Gottes Sohn? Bist du ein Christ? Bist du ein Kind Gottes? Jesus hat nach Hebräer Kapitel 2 keinen Dienst der Engel angenommen. Der sagte, ich muss hier durch. Er wollte zeigen, auch Gläubige müssen hier durch viele Dinge durch. Er hat keinen Dienst der Engel angenommen, sondern den Gläubigen gezeigt. Dem Samen Abrahams. Was ist der Samen Abrahams? Den Gläubigen. Alle, die Kinder Gottes sind, die Abraham als Vater nennen können durch Jesus Christus, denen hat er gezeigt, du brauchst keine Engel. Du hast die Kraft Gottes in dir und die Kraft Gottes in dir kann sich entfalten, wenn du dem Heiligen Geist Raum gibst. Wie war Jesus? Ein paar Beispiele. Jesus war barmherzig, gnädig und gütig. Er ist seinen Brüdern gleich geworden in allem. Hat sich nicht ausnehmen lassen. Ich bin Sohn Gottes, bitte verschon mich. Nein, Vater, dein Wille geschehe. Wenn ich hier durch muss, gehe ich durch. Und der Engel Gottes stärkte dann ihn in dieser Geschichte. Das ist das einzige Mal, wo Engel ihm wohl dienten. Er wurde versucht, gleich wie wir, wurde verwundet. Und jetzt kann er uns helfen, aufgrund dessen, was er durchgemacht hat. Er hat die Versuchung überlebt und er hat uns gezeigt, das, was ich kann als Mensch, nicht als Gott, als Mensch, als Kind Gottes, das kannst du auch. Wie war Jesus? Er war uns ein Vorbild in so vielen Dingen. Jesus scheute sich nicht, den Problemen entgegenzugehen. Er widerstand dem Teufel und jetzt auch hier für uns und mit uns, er identifiziert sich mit uns und jetzt müssen wir auch uns mit ihm identifizieren. Jesus wurde uns in allem ähnlich. Ich kann dir sagen, Jesus war kein Roboter. Er war ein Mensch mit Gefühlen. Er war uns in allen Dingen ähnlich, hat Schmerzen gespürt, wenn er verspottet wurde, ausgelacht wurde, verlästert wurde. Ja, das hat ihm wehgetan. Und er musste mit diesem Schmerz leben. Ja, hast du geweint? Er hat es auch geweint. Er weint über Jerusalem. Wie oft wollte ich euch versammeln, den lieben Juden, und ihr habt es nicht gewollt. Wurdest du betrogen? Er wurde betrogen. Vom Judas der Geld geklaut, von Judas verraten, vom Petrus verleugnet. Warst du hungrig und durstig? Er war's. Wurdest du ungerecht behandelt? Er war's auch. Hast du Schmerzen erlitten irgendwo? Er hat es auch erlitten. Hast du Höllenqualen durchgemacht? Er war sogar an der untersten Verlies der Hölle. Er stieg hinab. Hast du geliebte Menschen verloren? Er hat. Seine Freunde haben ihn verlassen. Ja. Wurdest du abgelehnt? Er wurde auch abgelehnt. Er wurde an allen gleich empfunden. Ich bin dieser Frage nachgegangen. Wie war Jesus? Jesus versteht dich. Er wurde in allen Dingen, in allen Punkten, so wie du und ich, versucht und angefochten. In Philipper Kapitel 5, da lese ich bis Vers 11, aber ich lese nicht alles, ich streife nur. Obwohl Jesus Gott war, hat er sich entäußert. Und genau diesen Weg gehen auch wir. Ich muss nicht mich angeben, ich bin Kind Gottes, mir passiert sowas nicht. Nein, mir passiert genau das Gleiche, wie es allen anderen Menschen auf der Straße, wie den Flüchtlingen, wie, ja, wenn wir in Notzeiten sind oder und so weiter. Wir machen das Gleiche durch. Er nahm die Knechtsgestalt an, hat sich erniedrigt, er war ganz Mensch und er war Gott gehorsam bis zum Kreuz. Er ist Gott nicht aus der Schule gelaufen. Wie war Jesus? Der einzige Unterschied, er war ohne Sünde. Er war sündlos geboren, das war das Einzige und er blieb bis zum Schluss. Und alle, die wiedergeboren sind, sind auch sündlos. Wenn du die Wiedergeburt erlebt hast, du bist eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen. Und sind wir aus Gott geboren, heißt es in der Bibel, wir sündigen nicht. Wir können das gleiche Leben leben, wie Jesus damals gelebt hat, in aller Liebe. So, sonst gab es keinen großen Unterschied zwischen dir und Jesus. Nur, dass er hier einen Auftrag hatte, uns vorzuleben und zu zeigen, wie ist man ein Kind Gottes. Du hättest ihn im Park treffen können, wenn du spazieren gehst. Du hättest nicht gemerkt den Unterschied. Dass Jesus, da kommt mir Jesus entgegen. Du hättest nicht gemerkt den Unterschied. Oder du hättest neben ihm an der Werkbank arbeiten können. Du hättest nicht gemerkt den Unterschied. Jesus war genau wie alle anderen Menschen auch. Er musste sogar verraten werden, dass er Sohn Gottes ist. Ja, er hat die gleichen Probleme gehabt wie du, die gleichen Konflikte und vielleicht noch viel schlimmer, ja, als deine je sein könnten und können. Und Jesaja Kapitel 53, Vers 2, da lese ich und da stelle ich fest, da wird berichtet, 700 Jahre vor Christus sieht der Prophet es im Geist. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Glaub doch nicht, dass Jesus strahlte, dass er Geist war. Nur Gespenster sind so, aber Jesus war ganz natürlich. Sogar der Auferstandene, als am See Tiberias steht, das haben wir Sonntag betrachtet, da haben die Jünger gar nicht gemerkt, dass es Jesus war. Erst durch das Gespräch, durch all das, was da war. So, wir sahen keine Pracht und keine Gestalt an ihm. Wir sehen ihn, ja, zerschunden, zerschlagen, geprüft und so weiter. Verachtet und verlassen von allen Menschen, so sieht der Prophet Jesus, den Herrn, den Messias. Er war ein Mann der Schmerzen und der Krankheit. Ich kann mir vorstellen, dass Jesus gebückt manchmal geht und Bauchschmerzen hat und was weiß ich. Und du denkst, das kann doch nicht Jesus sein. Was sagt Jesus einmal? Ich war krank und ihr habt mich nicht besucht. Ich war gefangen und ihr habt mich nicht besucht. Ich war hungrig und ihr habt mir nichts zu trinken, nichts zu essen und trinken gegeben. Ich war nackt und ihr habt mich nicht angezogen. Ja, ich war. Ist nicht nur bildlich gesprochen, es ist praktisch gesprochen. Vielleicht läuft Jesus hier durch Berlin in ein Bettlergewand, in aller Liebe. Und du merkst es nicht. Das geht mich nichts an. Oder als Flüchtling. Oder ja, als Arbeiter. Die Menschen hielten ihn als einen, der von Gott verflucht, von Gott bestraft und geschlagen worden wäre und von Gott geplagt wäre. Manche Schwester, manche Bruder, wodurch Tiefen geht, geplagt werden und so weiter, leiden müssen, die sind vielleicht dem Himmel näher als die Gesunden. Wir haben ein falsches Bild von Menschsein und Gottsein. Jesus hat die Menschen aufgewertet. Ja, er hat sogar diesen Jüngern damals die Füße gewaschen, Johannes 13. Peter sagt, nein, 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 mir nicht. Doch, sagt er, ich muss es tun, wenn ich das nicht tue. Das ist kein Teil an mir. Und wir möchten alle Anteil an Jesus haben, teilhaftig werden der göttlichen Natur. Jesus muss uns die Füße waschen, in aller Demut dienen, was das auch immer heißt. Jesus war Gottes Geschenk an die Menschheit. Er wäscht seinen Jüngern die Füße, was eigentlich Mägdearbeit oder Sklavenarbeit ist, aber er dient den Menschen, den Niedrigen, erniedrigt sie, beugt sie vor den Menschen. Hier hat Gott die Menschen die Ehre erwiesen. Die Jünger haben diese Ehrung nicht verdient. Du und ich auch nicht. Aber wenn irgendjemand uns dient, in Demut, das ist Jesus. Sie schickt der Herrgott. Verstehst? Ja, plötzlich, du dienst irgendjemand, du denkst gar nichts Böses dabei und nichts Gutes dabei. Ach, du dienst einfach, weil du denkst, es ist normal. Und dich schickt Gott. Und Jesus hat die Jünger aufgewertet. Wie war Jesus? Das ist meine Frage, der ich nachgehe. Viele Menschen sind Jesus nachgefolgt. Und er hat ihnen die Füße gewaschen, denen, die ihm nachgefolgt sind. Und die haben es verdient. Warum? Die haben so viel ausgehalten für Jesus, um Jesu willen. Das, was Jesus erlebt hat an Hohn und Spott und Verachtung und Kritik, das haben die Jünger mit erduldet und mit ertragen. Du glaubst gar nicht, wie viel wir manchmal für Jesus erduldet und ertragen müssen. Sie waren, ja, schwere Wege mit Jesus unterwegs. Keine Herberge gehabt. Und dergleichen. Es ist nicht immer Spaziergang, Jesus im Glauben nachzufolgen. Und die Füße der Jünger haben so viel ausgehalten. Und der Herr Jesus schickt irgendjemanden, der dir dient, der dich ermutigt, der dir ein gutes Wort sagt. Das ist Gottesdienst. Gottesdienst ist nicht nur Halleluja singen oder Predigt zu halten oder Gebet zu sprechen. Gottesdienst ist, dass wir Menschen ermutigen. Wie war Jesus wirklich? Er hat seine Jünger verstanden, hat mit ihnen mitgefühlt. Satan begehrt euer. Er hat es alles gespürt, dass der Teufel hinter den Jüngern her ist. Jesus hat mitgelitten. Mitgelitten. Johannes, das ist deine Mutter und Maria, das ist dein Sohn. Er hat mit den Menschen mitgelitten, die Beziehungen festgemacht und ja, gefestigt. Die Juden konnten ganz spitzfindig und verletzend sein, beleidigend und ätzend. Er hat den Jüngern Jesu gegenüber, Jesus hat sie immer wieder in Schutz genommen. Lass sie reden, lass sie handeln, lass sie mit Dreck euch bewerfen. Was sagt denn euer Meister? Ja, wenn er wüsste, wer ihm die Füße wäscht oder salbt, und so weiter, dass es eine Prostituierte ist, dass es eine Verbrecherin ist oder was, eine schlechte Frau, eine verrufene Frau, wenn er wüsste, ja, sie sind sogar in Verruf geraten, um Jesu willen, und sie haben doch das Ziel durchgehalten, weil der Herr sie gehalten hat, auch wenn die Leute die Nase über die Magdalene dort gerümpft haben, und ja, die gaben Jesus keine Ehre, aber diese Frau, ihr sind viele Sünden vergeben und darum, weil sie ja, so viel Vergebung und Gnade erfahren hat, 7 Dämonen sind aus dieser Frau ausgefahren. Stell dir mal vor, die war voller Teufel. Und sie kommt zu Jesus und betet Jesus an und salbt ihn zum Messias. Das ist die einzige Salbung, die Jesus erlebt hat. Johannes der Täufer hat ihn nicht gesalbt als Priestersohn. Der hohe Priester hat ihn nicht gesalbt, aber diese Frau hat ihn gesalbt. Und wir salben Jesus Ja, wenn er uns die Sünden vergeben hat, wenn er uns gereinigt hat, wenn er uns die Dämonen ausgetrieben hat, ja, wenn der ein Prophet wäre, wüsste er es. Der hat es gewusst. Der hat gewusst, was das für eine Frau war. Und wir ehren Jesus auch wieder, wenn wir ihm Danke sagen, wenn wir ihn preisen für das alles, was er getan hat. Ja, er hat so viel an uns getan. Wir sind uns manchmal gar nicht bewusst. 7 Teufel ausgetrieben. Manche wissen gar nicht, wie besessen sie sind. Sie sind Christen, ja, sie glauben an Jesus. Sie haben Jesus aufgenommen, aber sie werden von Dämonen kontrolliert. Und ich werde ein paar Gedanken hier hineinwerfen in den Raum. Wie war Jesus? Der Jesus hat nicht gesehen, was vor den Augen ist. Er hat nicht gesehen, wie fromm die Leute sind oder wie brav und lieb und anständig und normal sie sind. Nein, er sah, wie die Leute gehässig sind, wie sie lieblos sind. Ja, wie Menschen besessen von Dämonen sind. Sie hören nicht richtig, sie verstehen nicht richtig, ihre Sinne sind gehalten, sogar von den Jüngern. Und, ja, ihre Augen wurden gehalten, von wem? Vom lieben Gott? Nee, vom Satan. Dass sie Christus nicht verstanden haben. Musste Christus leiden? Musste nicht das und so weiter passieren? Die Besessene, diese Besessen hier. Viele Menschen sind sündig, verdorben. Sie sind zwar bekehrt, aber sie gehen immer noch in die falsche Richtung. Und Jesus schert sich nicht darum, was die Leute sagen und was die Leute erzählen. Erzählen kann man viel. Ich kann viel sagen. Aber stimmt es auch? Ist meine Vergangenheit bereinigt? Ist mein Leben in Ordnung? Beim Zachäus wurde das Leben in Ordnung, als der Herr Jesus zu ihm hinkam. Und Jesus lässt sich gerade von dieser Frau, von dieser Ex-besessene Ex-Hure, hat er sich salben lassen, und zwar öffentlich in der Versammlung von Männern, im Haus eines Priesters, als Pharisäers. Und Jesus freut sich. Jesus freut sich über dankbare Menschen. Wie viele Menschen erleben die Wunder Gottes und sie sagen kein Dankeschön mehr? Er heilt 10 Aussätzige und da kommt keiner zurück, außer einen, der sagt noch Danke. Jesus freut sich nicht über die ganzen großen Hosianna-Rufer, sondern die, die wirklich Hosianna auch mit ihrem Herzen meinen. Ich denke nur an diese unmündigen Kinder, die ihre Kleider ausgezogen haben und den Weg gemacht haben, dass der Esel drüber gehen kann mit dem Herrn Jesus Christus. Gott freut sich über jeden, der ihm die Ehre gibt, dem Vater die Ehre gibt, dem Himmel die Ehre gibt, wie sie auch immer das nennen möchten. Gott hat sich aus dem Mund der Unmündigen, die das gar nicht verstehen, die gar keine Ahnung haben, ich danke Gott, ich danke Gott. Wir können denken über die Menschen, was wir wollen. Wenn ein Moslem seinem Gott dankt, Gott nimmt diesen Dank an. Jetzt bitte halte ich fest, auch wenn die Esoteriker sagen, ich danke Gott, ich danke Gott, ich danke Gott, dann nimmt Gott diesen Dank an. Auch wenn Christen sagen, danke, danke, danke Vater im Himmel. Und sie wissen gar nicht, Vater, Sohn und Heiliger Geist, wie bete ich jetzt richtig? Gott hört schon den Lobgesang und den Dank. Sogar von einem Sperling. Wenn sie nachts ihre, oder morgens in aller Frühe ihre Lieder übt, Gott hört den Dank der Spatzen und der Vögel, sogar der Krächzen der Raben. Aus dem Mund der Unmündigen habe ich mein Lob zubereitet. Vielleicht ein bisschen schwer zu verstehen, aber Jesus war kompliziert und bleibt kompliziert. So, mit dieser Einstellung Jesu konnten die fromme Gesellschaft damals nicht viel anfangen. Sie waren so verärgert über Jesus, wenn der wüsste. Ja, der weiß alles. Und er weiß ganz genau, was in einem Leben los ist, wie bei dieser Frau am Samaritischen, in Samaria, dort am Brunnen. Du hast 5 Männer gehabt und den du jetzt hast, ist nicht dein. Er wusste ganz genau, die Frau hat 5-mal nach Liebe gesucht, nach Anerkennung, nach Verständnis. Und sie hat nicht bekommen, hat sie sich nirgendjemand jetzt geklammert, vielleicht kann der mir Glück bringen. Und er war es auch nicht, bis sie Jesus gefunden hat. Was machen die Leute nicht alles, um Glück zu bekommen? Jesus sieht die Menschen. 5 Männer hast du gehabt, 5 Versuche hast du unternommen und den Versuch, den du jetzt gerade ausprobierst, wird auch dir nichts bringen. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater dann durch mich. Wie war Jesus? Hat die Menschen verstanden? Und das macht er heute noch immer. Er hat immer noch ein offenes Ohr für Menschen. Er hört die Menschen und so weiter. Und er hat sein Lob zubereitet aus dem Mund der Unmündigen. Das ist mir so groß beim Nachdenken hier geworden. Wie war Jesus wirklich? Er sagt, lasse die Kindlein zu mir kommen. Denn solches ist das Reich Gottes. Aus denen, die nicht singen können, hat er sein Lob zubereitet. Wir denken manchmal, ich muss da, was weiß ich, ein Supersänger sein, ich muss wunderbar singen können, dann wird mein Lobgesang bei Gott ankommen. Andere, die können nicht schreiben. Ja, und Gott nimmt das an. Die großen Evangelisten, wie Wirkliches Wort, mit Wirkliches Wort und Modi und so weiter, die konnten gar nicht lesen richtig und gar nicht schreiben. Wenn Modi von ihm heißt, wenn er einen Satz mit 5 Worten geschrieben hat, hat er 6 Fehler gemacht. Verstehst du? Oder bei Smith Wigglesworth, da musste ihm die Frau die Bibel vorlesen, damit er predigen kann nachher. Aber Gott hat diese Menschen benutzt, kräftig und mächtig, und hat durch sie gewirkt. Gott schaut nicht auf das Können, auf unsere menschlichen Fähigkeiten. Denn Schreiben ist erst viel später gekommen. Ja, so viele waren Analphabeten. Jesus schaut nicht auf die Menschen und so weiter. Haben die Geld? Verstehen die das auch? Sind sie erleuchtet? Ja, unsere Würde kommt nicht aus unserer Bildung, sondern unsere Würde kommt aus dem Umgang mit Gott. Wahre Würde meine ich, wahre Würde. Mit Umgang mit dem Höchsten. Und wenn du großen Glauben an einen großen Gott hast, dann bist du gläubig. Nicht, dass du nur viel weißt über Gott. Jesus legte keinen großen Wert auf das Wissen der Menschen der damaligen Zeit. Das waren ja Menschen, gebildete Menschen, Schriftgelehrten. Die haben Jesus am allermeisten kritisiert. Die Bibel lesen konnten und sogar anderen aus der Bibel vorgelesen haben. Was nichts ist in der Welt, das hat er sich erwählt. Das ist Jesus. Und ich möchte Mut machen, gib dich nicht auf, selbst wenn du nichts kannst und nichts bist, wenn die Sprache nicht einmal kannst und die Grammatik nicht kannst und so weiter, gib dich nicht auf. Im Umgang mit Jesus wirst du veredelt. Halleluja. Lieber ein Stümpler, lieber ja, unmündig, aus dem Mund der Kinder und Narren hat er die Weisheit in die Welt gebracht. Mögen die Menschen Jesus verachten, verspotten und so weiter, so viel sie wollen, aber er geht seinen Weg und er findet seinen Weg. Die meisten Menschen haben keine Ahnung, wer Jesus ist. Er war der verkleidete Gott hier in menschlicher Natur. Er war ein Außerirdischer. Und jeder, der heute Abend an Jesus Christus glaubt, ist ein Außerirdischer. Unser Wandel ist nicht mehr auf Erden, sondern unser Wandel ist im Himmel, heißt es in der Bibel. Zu uns ist er gekommen, zu den Irdischen. Die Weisen haben es nicht kapiert und verstanden. Für die war es zu hoch oder war es zu niedrig, was weiß ich auch. Die Jünger staunten, waren verwundert und konnten es kaum fassen. Wer ist das, dem Wind und Wetter gehorchen? Wer ist das? Jesus hat seine Jünger nicht in Stich gelassen. Wie ist Jesus? Wie war Jesus? Er war zuverlässig und treu. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Halte fest. Er liebte seine Jünger bis zum Schluss. Sogar als sie noch am Kreuz waren, die letzten Atemzüge, da denkt er an die Menschen, denkt er an die Menschheit überhaupt. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er hat nicht an sich selbst gedacht. Jesus liebte die einfachen Menschen. Egal wie arm man ist. Weißt du, die Liebe macht einen reich. Egal wie arm man ist. Wenn man geliebt ist, geliebt wird. Und Gott hat uns geliebt in Jesus Christus. Und er machte aus all diesen Menschen, die nichts waren, die Dreck waren, Schaum waren, ja, die auf der Straße irgendwo bettelten, aus denen hat er Persönlichkeiten gemacht. Der Bartimäus, der blinde Bartimäus, verstehst du? Ja, sein Name steht in der Bibel. Aber die anderen, die Prominenten von damals, wo sind sie alle geblieben? Ja, wir haben Petrus, diesen einfachen Fischer, Johannes, den einfachen Jünger Jesu, den Thomas. Ich werde nie vergessen, ich predige in der Kirche, da bekehrt sich ein DDR-Journalist von Neues Deutschland und dann kommt er auf mich irgendwann nach einer Weile, nachdem er ein paar Mal in meinen Gottesdiensten war und sagt, Pastor, kannst du sagen, wie die Leute mit Familiennamen hießen, Petrus, Johannes oder Thomas und so weiter, die haben keinen Familiennamen. Habe ich gesagt, ja, Bruder, die brauchen auch keinen Familiennamen, die gehörten zu Jesus. Und wenn wir Jesus kennen, dann brauchen wir keinen Familiennamen. Wir sind in der großen Familie Gottes. Halleluja. Wir sind Johannes, der Karl, der Fritz. Verstehst du? Und wir haben einen Namen, der Bartimäus, der Zachäus, der Lazarus, die Martha, die Maria. Ja, die brauchen keinen Namen, keinen Familiennamen. Nur der moderne Mensch braucht einen Familiennamen, wo man ihn einordnet. und wo man ihn einstufen kann, in irgendeine Schublade schieben könnte. Menschen, die vorher nichts waren oder nicht groß konnten, die bedeutungslos waren und so weiter, ungelehrte Leute wurden zu Weltveränderer. Ich will euch zu Menschenfischer machen, hat der Herr gesagt. Wie war Jesus? Hast du nicht gekümmert um die Großen, der hat dich stehen gelassen? Ich will dich ermutigen. Lass doch die Eingebildeten und schau auf das, was Gott kann, aus deinem Leben zu machen. Jesus hat seine Jünger inspiriert, er hat sie motiviert, er hat ihnen vorgelebt. Er hat vorgelebt, wie lebt Gott, wie lebt man als Gott. Mit ihm und durch ihn, ja, kann man sich selbst verwirklichen, kann man über sich selbst hinauswachsen und man wird zu Säulen im Reich Gottes. Und wir lesen ja, die Gemeinde wurde zerstreut in Jerusalem, nur die Säulen blieben in Jerusalem. Das waren die Apostel, die Säulen, die wirklich zu Säulen, zu Väter und Mütter in Christus geworden sind. Und das ist, was der Herr Jesus macht. Viele halten sich für wertlos, ihnen fehlt das Selbstbewusstsein. Vor allem, wenn man als unerwünschtes Kind auf diese Welt gekommen ist, vielleicht das dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte, achte Kind, verstehst du? Ja. Und viele unerwünschte Kinder tragen eine Hypothek. Alles, was sie anfassen und unternehmen, geht in Brüche. Wer eine Hypothek trägt, der belastet seinen Partner, seine Umgebung, seine Familie, seine Geschwister. Es ist schwer, mit solchen Menschen auszukommen. Und gerade solche Menschen hat Jesus angenommen, die Bettler, die nichts haben, die abgebrannt sind und ausgebrannt sind. Diese Leute, die Unerwünschten, die fühlen sich bei Jesus plötzlich wohl und erwünscht. Kommt her, ihr Mühseligen und Beladenen, ich will euch erquicken und ich will euch Ruhe geben von diesem ganzen Stress. Gerade solche Leute nimmt Jesus an, die voller Minderwertigkeit sind. Ich bin nichts, ich kann nichts und ich werde auch nichts. Das sagt dir die Welt. Wenn Jesus dich angenommen hat, bist du ein Königskind, ein von Gott erwünschter, ein von Gott bedingungslos geliebter, gewollt, von Anfang der Welt. Weißt du, Gott, Jesus löscht unsere ganze alte Vergangenheit, die Ablehnung von Papa und Mama, von Bruder und Schwester, von was weiß ich, auch in der Gemeinde gibt es so viele abgelehnte Christen. Du weißt, aber wir sind froh, dass sie nicht kommen, verstehst du? Ja, abgelehnt. Gott legt jetzt einen großen Wert auf Menschen, die, ja, die wollen, aber nicht können. Er hilft unserer Schwachheit, das ist Jesus. So war Jesus damals, so ist er heute geblieben. Er fördert dich, auch wenn die Menschen dich nicht fördern. Achte nicht auf die Förderung von Leuten, dass der Pastor dich fördert, dass die, was weiß ich, der Lehrer dich fördert, dass die Gesellschaft dich fördert, dass deine Eltern dich fördern oder dass deine Mutter dich fördert. Nein, kommt zu Gott, kommt her zu mir. Ich will euch erquicken, ich will aus euch was machen. Ja, Gott baut dich auf. Gott, ja, bei Gott bist du nützlich. Auch wenn du, Entschuldigung, ein nützlicher Idiot bist. Und die Leute nicht missbrauchen und ausnützen und dich als, ja, als Schuhputzer benutzen. Oder Fußabstreifer, so sagt man das hier. Verstehst du? Aber Gott, bei Gott bist du wertvoll. Er hilft dir. Er macht aus dir eine Persönlichkeit, dass wir Salz und Licht dieser Welt werden. Ihr sei das Licht, nicht ich, sagt Jesus. Ihr sei das Licht der Welt. Ihr sei das Salz der Erde. Ja, wir halten die Welt vor der Fäulnis auf. Er beruft Menschen zu seinem Dienst. Und deshalb, das war Jesus. Kommt her, Petrus. Kommt her, ihr Jünger. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Vielen hat der Teufel so viel, ja, Minderwertigkeitsgefühle und Minderwertigkeit indoktriniert. Und du kannst nichts. Greif nicht nach fremdes Amt. Greif nicht, bilde nicht das ein, dass du was könntest. Ja, mit Gott kannst du über deinen Schatten, über die Mauer springen. So lehrt uns die Bibel. Deshalb fühlen sich so viele Menschen hässlich, können nicht einmal im Spiegel gucken. Ja, ich bin nichts. Ja, mich mag niemand. Doch, Gott mag dich. Mit Haut und Haaren. Halleluja. Ob du dünn bist oder dick bist, mager oder fett, Gott mag dich. Halleluja. Er nimmt dich an. Ob du runzlig bist, ob du alt bist oder jung bist. Ja, das Äußere spielt bei ihm keine Rolle. Ich werde nie vergessen, ich halte Gottesdienst in Nürtingen, das ist bei Stuttgart. Und da war ein kleiner Hauskreis, nur ein paar Schwestern, ein paar alte Omis. Aber ich habe die Omis lieb gehabt. Und ich habe bei diesen Omis meine Bibelstunde gehalten. Und irgendwo, während wir so Andacht halten, gibt es eine Weissagung. Und jemand bringt eine Weissagung. Nimm 5 alte Kartoffeln, steck in der Erde. Und du wirst sehen, du wirst neue, frische Kartoffeln ernten. Und diese paar Schwestern, die dort waren, die haben gebetet. Oh Gott, gib Erweckung in Nürtingen, lass was geschehen. Und damals hatten wir noch die Teestube in Stuttgart. Und da kommt ein junger Mann, ein aus der Kommunistenszene und ja, bekehrt sich, gibt sein Leben Jesus, und Kommunisten sind sehr aktiv. Wenn die schon aktiv sind, sind sie richtig aktiv. Auf der Seite oder auf jener Seite. Und der sagt, und er war von Nürtingen zufällig. Und was ist passiert? Er geht nach Nürtingen und sagt, Nürtingen muss Jesus erfahren. Und die paar Schwestern, ich habe den eingeführt in diesen Bibelkreis von den Schwestern, die, ja, da ist dort Pastor geworden. Verstehst du? Durch die Gnade Gottes. War ein Atheist, erfüllt vom Heiligen Geist, erfüllt vom Feuer Gottes und hat für Gott geeifert. Und dann sagt er, wir machen jetzt eine Konferenz in der Stadthalle von Nürtingen. Und dann haben wir eine Konferenz oder Versammlung gemacht, der Jesus People damals. Und da sind Leute gekommen, haben sich Leute bekehrt. Gott hat sein Werk benutzt, aber die Schwestern mussten durchhalten. Die mussten treu bleiben. Diese alten Kartoffeln mussten in die Erde gesteckt werden. Die mussten sterben und verfaulen. Und dann gibt es junge Kartoffeln. Und es ist sogar eine ganz junge Gemeinde entstanden. Preis dem Herrn, preis dem Herrn. Also, der Teufel möchte, dass du dich aufgibst, dass du nichts taugst. Ja, Gott liebt alle Menschen. Lob und Dank. Jesus heilt die inneren Wunden, was es auch immer ist. Deine Verletzungen, deine Seele, deine, ja, die Traumas, die du hast, die Schockerlebnisse. Wenn ich daran denke, hier, was jetzt in Frankfurt passiert ist, wo dieser Junge mit der Mutter von der, ja, von der Bahn gestürzt, also dort vor der Bahn geworfen worden ist und so weiter. Und das, nicht nur, dass die Mutter jetzt Schock hat, sondern auch die Leute, die das gesehen haben. Da haben sogar Kinder gesehen. Und das Schlimme ist auch, der Schaffner, der Zugschaffner, was das bedeutet. Ich habe in Frankfurt oder hier einen Bruder in der Gemeinde gehabt, der war Schaffner bei der Bahn und der hat einmal einen Menschen, einen Selbstmörder überfahren, der sich vor die Schienen geworfen hat, der sagt, dieses Bild kommt nicht mehr aus meinem Sinn raus. Gerade solche Traumas kann Jesus heilen, kann die Vergangenheit lösen. Natürlich muss ich dabei mitarbeiten, ich muss mein Bestes geben. Auch dieser liebe Bruder in Frankfurt-Oder, der musste auch damit an sich arbeiten, dass ich vergesse, was da hinten ist und nach vorne schaue. Und auch die Kinder, was sie jetzt hier dort erlebt haben, auf diesem Bahndamm. Weißt du, es gibt Erlebnisse, die kannst du nicht, Schockerlebnisse, die kannst du nicht einfach so psychologisch aufarbeiten. Man kann in der Psychologie einiges machen, ganz gewiss, aber das sind nur verdrängt, die kommen immer wieder hoch. Die sind nur verdrängt. Ich habe auch mal einen Ermordeten bei uns, als wir noch in der Sowjetunion wohnten, einen Ermordeten, einen Usbeken, den haben die Nachbarn nicht gewollt. Stalin hat die Leute vermischt, verschiedene, dass es Völkervermischung gibt. Und dann haben Einheimische diesen Mann ermordet, die Gurgel durchgeschnitten. Er liegt auf der Straße und er geht zur Schule. Und ich habe dieses Bild gesehen. Mir ist das Bild nicht mehr aus dem Sinn gekommen. Viele Jahre, sogar auch als Christ. Und dann habe ich Heiland gesagt, Heiland, nimm dieses Traum, dieses Schockerlebnis, dass ich einen Mann sehe, verblutet in seinem Blut, Gurgel durchgeschnitten und so weiter, dass ich das Bild vergesse. Es ging nicht von heute auf morgen, aber ich bin meinem Heiland dankbar. Er hat mir geholfen, dieses Schreckenbild zu verlieren, dass ich diese Leiche, ich habe gesehen und die Leute standen da und verstehst du, und ich gehe da auf meinem Schulweg dorthin vorbei. Ja, ergibt, dass die Erlebnisse, die man nicht verstehen kann, wenn man etwas sieht, man kommt dann vielleicht aus einer gescheiterten Ehe, aus einer gescheiterten Familie und so weiter, man trägt eine Hypothek. Gott kann uns helfen, diese Dinge zu vergessen, dass wir zurücklassen, die Vergangenheit. Paulus sagt, ich vergesse, was da hinten liegt. Das kannst du nicht machen. Meine Bibel sagt, ich vermag nur etwas durch den, der mich mächtig macht, Christus. Du kannst verdrängen durch die Psychologie. Ich kann dir ein paar Sachen ausreden, aber die kommen wieder, wenn ich nicht mehr da bin. Oder kannst sie eintrainieren. Aber nur der Herr hilft dir, dass du die Hypothek abträgst und vergessen kannst. So viele andere Dinge. Auch so dieses Blackout, dass du es nicht mehr daran erinnert wirst. Du hast es gesehen, du warst dabei. Aber das beschäftigt dein Leben nicht mehr. Auch negative Dinge, die du erlebt hast. Jesus heilt zerbrochene Herzen. Mein Thema ist heute, wie war Jesus wirklich? Er sagt, meine Bibel sagt, er wird den glimmenden Docht nicht auslöschen und das geknickte Rohr wird er nicht brechen. Jesus segne die Kinder. Halleluja. Weißt du, du darfst Jesus an deine Hand nehmen und sagen, Herr Jesus, ich nehme dich an meine Hand und ich gehe meine Kindheit zurück bis zur Stunde meiner Empfängnis, als selbst als mein Vater und meine Mutter das nicht wollten und als ich nur ein Panschall war und so weiter. Herr, ich gehe bis auf diesen Moment zurück und du heilst meine Kindheit sogar ja, im Mutterleib. Was dort alles passiert ist, denn du hast mich zubereitet im Mutterleib. Du erlebst die Heilung, innere Heilung. Das ist so wichtig, das wird heute gar nicht mehr groß gepredigt. Gott will die Kinder segnen. Und deshalb, Jesus sagt, lasse die Kindlein. Das sind nicht die großen Schulbuben, nein. Lasse die Kindlein, die Unmündigen zu mir herkommen. Und er sagt, ein nettes Wort. Du kannst dein Leben ganz von vorne anfangen. Das ist beim Heiland ohne Makel, ohne irgendein Schandmal oder einem inneren Brandmal oder irgendwelchen seelischen Narben oder Schönheitsfehler oder negativen Gefühlen. Das ist das Schöne dabei. Da, beim Heiland kannst du wieder ganz von vorne anfangen. Ist jemand in Christus? Er ist eine neue Schöpfung. Ein neues ist im Werden. Es geht nicht immer von heute auf morgen, aber Stück für Stück. Und das will ich sagen, das ist praktisches Christentum. Stück für Stück, wenn du Jesus hast, darfst du deine Vergangenheit vergessen. Die ganze alte Zeit, was da alles da war, was du getrieben hast, wie viele Dämonen du hast, und wie viele Dämonen ausgetrieben worden sind, mit wie vielen Dämonen du fertig geworden bist. Du hast eine ganz neue Identität durch Jesus Christus. Halleluja. Bist du wiedergeboren, hast du ein neues Leben? Lebst du dieses neue Leben auch? Du darfst alles vergessen. Ja, auch das, was du nicht erreicht hast, jetzt lebst du nach neuen Zielen. Jetzt verwirklichst du dein Ideal wieder. Und Jesus befreit die Menschen von ihren Beklemmungen, von ihren Bedrückungen. Viele werden nicht gesund oder frei, weil sie es nicht loslassen. Deshalb ist es so wichtig, dass wenn du zum Heiland kommst, lass los. Der blinde Bartimäus, als er zum Heiland kam, hatte sein Bettlergewand losgeworfen. Weg, 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 weg. Ich will nicht mehr als Bettler hier erscheinen in Lumpen. Er hat sein Bettlergewand weggeworfen. Wirf dein Bettlergewand, dein Armsündergewand oder was für ein Gewand auch immer ist, dein Bußgewand weg. Ja, lass sie befreien. Viele werden nicht gesund, weil sie die Sache nicht loslassen. Immer wieder, oh, was haben sie mir angetan? Oh, die haben mich betrogen bei der Erbschaft. Oder was weiß ich, die haben mich verletzt da und da. Ganz schlimm. Manche Leute haben einen regelrechten Kontrollgeist. Deshalb spionieren sie auch manche Frauen, manche Männer, die Storken schnüffeln überall rum, weil sie selbst eine Wunde haben, weil sie selbst mit sich selbst nicht zufrieden kommen. Fast krankhaft. Sie geben keine Ruhe dem Mann, der Frau, die Kinder, der Familie, den Kollegen, den Geschwistern, das ganze Mobbing, was alles so passiert, Land auf, Land ab, bei den Freunden. Und viele sind krank aus Eifersucht. Komm zu Jesus und du wirst nicht mehr von diesen Dämonen terrorisiert. Ich habe gesagt, viele Christen sind besessen von Eifersucht und Neid. Das ist ein ganz schlimmes Übel. Nicht nur Geiz ist die Wurzel allen Übels, nein, auch Eifersucht und Neid. Man lebt von Vermutungen, so viele Menschen leben nur von Vermutungen. Die wissen gar nichts Rechtes, aber sie vermuten, die gönnen mir nichts. Die wollen mich gar nicht haben. Oder von falschen Anschuldigungen. Jesus macht die Menschen frei und die Bibel sagt, wenn der Sohn Gottes frei macht, der ist recht frei. Wie ist Jesus? Das ist meine Botschaft. Jesus gibt uns eine ganz neue Vergangenheit und dann haben wir eine ganz neue Gegenwart und dann haben wir sogar, Halleluja, eine ganz neue Zukunft. Ja, eine ganz neue Zukunft. Und Jesus lehrte den Menschen Vergebung. Vergib. Und so wird es dir vergeben. Ganz arg wichtig, diese Vergebung, diese bittere Wurzel, die muss gekappt werden. Die Bitterkeit, die Verletzung, diese seelischen Wunden müssen gereinigt werden und auch angesprochen werden und auch ausgesprochen werden in der Gegenwart Jesu. Wer seine Sünden bekennt und lässt, dem wird es gelingen. Wer nicht bekennt und nicht lässt, der kann alles versuchen, der kann zum Psychiater rennen, der kann alles mögliche unternehmen, es wird nicht klappen, der kann Tabletten schlucken, bis er grün und blau ist. Aber zuerst mal, wer seine Sünden bekennt und lässt, die meisten lassen ihre Sünden nicht los. Oder den Ärger, den Stress, die Mühe und alles, was so sie geplagt hat. Wir müssen das Übel loslassen. Vergeben ist aufgeben. Ich gebe es auf. Es passiert. Ich kann es nichts mehr rückgängig machen. Ja, es ist vorbei. Es ist geschehen. Und es wird ausgelagert, ausgeräumt und rausgegeben. Ja, und so viele Menschen starten nicht das neue Leben. Sie starten nicht. Die Evangelien sind voll, wo Menschen aufgeräumt haben. Denk an Zachäus. Der Mann gefällt mir. Ohne große Predigt. Wenn du Jesus richtig begegnest, passiert alles von selbst. Da brauchst du nicht einmal große Seelsorger oder Seelsorgergespräche. Wenn unser Leben in Ordnung kommt, kommt auch unser Geist und unser Körper und ja unser ganzes Umfeld sogar in Ordnung. Und so ich jemand betrogen habe, gebe ich sogar viermal zurück. Was glaubst du? Du wirst ein Heiliger. Und er gibt den Armen, verstehst du, er wird geliebt von den Armen. Die Armen küssen ihm die Hand. Ja, fang an, dein Leben zu verändern. Ganz anders zu leben. Nicht nur nimm. Nein, das geistliche Leben besteht aus geben und vergeben und aufgeben und hingeben und ja. Und dann beginnt ein ganz neues Selbstbewusstsein und das richtige Wohlsein in deinem Leben. Wenn du zu Jesus kommst, musst du keine Angst mehr haben, dass du nicht mehr geliebt wirst, dass du verlassen wirst, dass du enttäuscht wirst. Ja, auch wenn die Probleme wiederkommen. Jesus hat gesagt, ich mach Schluss. Wenn der Sohn frei macht, der ist recht frei. Jesus ist anders als unsere Gesellschaft. Jesus wiederholt es nicht mehr. Er sagt, es ist erledigt. Gott wirft unsere Sünde weit hinter sich zurück. Und wo ist das? Schwarzes Loch irgendwo im Universum. Jesus steht für dein Leben gerade. Wie ist Jesus? Was macht er? Wie ist er wirklich? Er bürgt für uns. Stell dir mal sowas vor. Ich weiß nicht, ob für dich schon jemand mal gebürgt hat oder ob du schon für jemanden gebürgt hast. Jesus bürgt für dich. Er bürgt für seine Jünger. Und er sagt, ich habe für euch gebetet, dass euer Glaube nicht aufhört. Und ja, er hat sie erlöst von ihrem Versagen. Und das ist Erlösung, dass nicht nur von unseren Sünden oder von unseren Fehlern, auch von unserem Versagen, wo wir schwach geworden sind, wo wir Angst gehabt haben. Er sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und dann sagt er weiter, fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht. Immer, wenn Jesus den Menschen begegnet, sagt er, fürchtet euch nicht, wenn ihr mir begegnet. Er überwindet deine Ängste. Halleluja. Angst ist etwas Negatives und Glaube ist was Positives. Angst ist Hass, Gier, Stress, Sorge, Trauer, Depression. All das macht Angst aus. Ist die Summe von all diesem. Ja, es könnte alles rauskommen, es könnte alles bekannt werden. Aber Glaube an den Herrn Jesus Christus ist Liebe, Großzügigkeit, Friede, Kraft, Ruhe, Entspannung. Nicht Faulheit, Entspannung. Einfach, ich kann mich entspannen. Ist Freude, ist Lachen. Und Satan ist der Urheber von Angst und nützt diese Angst, um deinen Glauben zu zerstören. Alles, was Gott gefällt, hasst der Satan. Und Jesus hat einfach den Willen Gottes getan, was Gott wohlgefällig ist. Jesus kam, um die Werke Satans zu zerstören. Wie ist Jesus? Was macht er? Ja, er entfernt die Ängste bei uns und wie? Durch sein Wort. Er spricht ein gutes Wort, er ermutigt uns. Und Gottes Wort ist, was uns die Angst nimmt. Wenn du die Angst loswerden möchtest, fang an, die Bibel zu lesen. Und vor allem das Neue Testament. Und da wird die Angst dir vergehen. Da heißt es, das Wort Gottes bewahrt uns vor Bösen, Sprüche 1,33. Und wer das Wort Gottes hört, der wohnt sicher, der hat keine Angst. Du weißt, Gott hat es versprochen, Gott hat es verheißen. Worte Gottes jagen den Teufel auf die Flucht. Du musst nur sagen, es steht geschrieben. Du musst nur zitieren, die Bibel zitieren, mehr nicht. Wie treibt man Dämonen aus? Nicht indem man schimpft und flucht und strampelt und schäumt. Nein, es steht geschrieben. Ganz einfach. Du musst nur zitieren, was geschrieben steht im Wort Gottes. Jesus lehrte, glaube an die Worte Gottes. Und das entmachte den Teufel. Und alles ist möglich dem, der da glaubt. Alles ist möglich dem, der glaubt. Ja, fang an im Glauben zu leben. Werde ein Möglichkeitsdenker durch Jesus Christus. Und die Apostel wurden das. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Jesus Christus. Wer an Jesus glaubt, der lebt einen anderen Lebensstil. Er hat Jesus als Fürsprecher auf seiner Seite, auch wenn er Fehler macht.
Jesus steht vor dem Vater gerade und sagt, Vater, ich habe das alles bezahlt. Es ist in Ordnung. Lass es durchgehen. Und du wirst erstaunt sein, wie bei dem verlorenen Sohn. Der Vater verteidigt den verlorenen Bruder bei dem älteren Bruder. Und mir hast du nichts gegeben. Ja, da bist du selber schuld. Hättest du ihn genommen. Verstehst? Jesus verteidigt dich vor Gott im Himmel. Da musst du nicht groß flennen und plärren und heulen und Angst haben. Du musst nur dort sein, wo Gott ist. In der Gegenwart Gottes. Jesus hat die Ehebrecherin nicht gesteinigt und hat nur im Sand geschrieben und dann fragte, wo sind deine Ankläger? Ja, die sind nicht mehr da, ich weiß gar nicht. Ja, und ich verklage dich auch nicht und ich steinige dich auch nicht und ich verdamme dich auch nicht. Jesus verdammt niemand. Wie war Jesus? Jesus hat niemand verdammt. Ja, du bist selber schuld, dass du in diese missliche Lage geraten bist. Hättest du nur aufgepasst, hättest du gebetet, hättest du vorher den Pastor angerufen, wärst du vielleicht vorher in die Gemeinde gegangen. Ja, du bist jetzt losmarschiert, bist jetzt bei den Schweinen gelandet. Der Vater hat offene Tür für dich. Jesus wartet auf dich. Er sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Jesus war ein anderer Mensch. Er weiß, was Armut ist, was Verlust ist. Er weiß, ja, was das Leben wirklich ist. Jesus war immer im Dienst am Menschen. Er war immer aktiv für die Menschen, nicht für die Sachen. Deshalb ist es Blödsinn. Du kannst beten, Herr, gib mir mal Geld. Herr, gib mir ein Auto. Gott, hilf mir, dass ich einen Parkplatz finde. Oder Gott, hilf mir, dass ich das und das finde. Kannst du materielle Dinge beten. Aber das ist nicht Gottes Absicht, Gottes Ziel. Gottes Ziel ist, dass die Seele gerettet wird. Es geht um die Seele. Auch nicht um die Gesundheit. Die körperliche Gesundheit, nein. Es geht vielmehr um die Rettung und Heilung der Seele. Wenn der Seele gut geht, geht es dem ganzen Kerl gut. Markus Kapitel 1, Vers 32. Am Abend, als die Sonne untergegangen war, brachte man allerlei Kranken und Besessenen herbei. Und, da heißt es, und er heilte sie alle. Aber du musst zu Jesus kommen. Markus Kapitel 3, Vers 7. Jesus zog sich mit seinen Jüngern zurück an das Ufer vom See Genezareth. Aber die Menschen liefen ihm nach in Scharen aus ganz Galiläa und sogar aus Judäa kamen welche. Da kehrte Jesus nach Hause zurück, zugleich liefen sie ihm wieder hinterher, so dass seine Jünger nicht einmal Zeit hatten zum Essen. So einen Stress hatten sie. Ja, und Matthäus Kapitel 4, Vers 23. Jesus zog durch Galiläa, lehrte in den Synagogen und verkündigte überall die rettende Botschaft, dass Gottes Reich nun begonnen hat. Und er heilte alle Kranke und alle Leidenden. Er heilte sie alle. Die mussten nur zu Jesus kommen. Er hat eine offene Tür, ein offenes Ohr, in das man jammern kann. Ja, er hat Sprechstunde, sogar nachts. Und weiter hier, Matthäus Kapitel 8, Vers 14. Als Jesus in das Haus von Petrus kam, da liegt seine Schwiegermutter mit einem hohen Fieber im Bett. Und er brauchte nur ein Wort zu sagen und die Besessenen wurden frei von allen Krankheiten. Er brauchte nur ein Wort zu sagen. Du willst gesund werden? Lass dir was sagen von Gott, ein Wort. Lies die Bibel. Das ist das Einzige, was ich dir empfehlen kann. Lies die Bibel und keine frommen Krimis und keine Bücher über Krankenheilung. Nein, lies die Bibel. Das ist im Evangelium. Es ist Heil und Heilung für Seele, Geist und Leib. Matthäus Kapitel 9, Vers 35. Wie war Jesus? Er lehrte in den Synagogen, verkündigte überall im Land die rettende Botschaft vom Reich Gottes. Und wohin er kam, heilte er die Kranken und Leidenden. Ist das nicht toll? Überall, wo Jesus reingelassen wird, wo man auf Jesus hört. Jesus hat die Leute da abgeholt, wo sie waren, aus dem Alltag heraus. Und wie war Jesus? Ganz einfach, von Herzen demütig. Von innen her war er demütig. Nicht vom Kopf, vom Verstand, sondern vom Herzen. Er war von Herzen demütig. Er war nicht eingebildet. Ich bin der Sohn Gottes. Pass auf, Leute. Hier spricht der Himmel. Er war nicht eingebildet, nicht arrogant. Er diente und heilte sie alle. Die Leidenden, die brauchen Jesus. Gesunde brauchen den Herrn nicht, den Arzt. Aber die Kranken, für seine Zeitgenossen war Jesus ja viel zu hoch. Sie haben ihn nicht verstanden. Sie waren nicht tief unten genug. Sie waren nicht leidend. Sie waren nicht krank. Sie waren nicht zerbrochen. Er kam. in dem Gewand der Weißen. Er prahlte sich nicht, protzte nicht, tat sich nicht wichtig. Wie war Jesus? Er sagte, ich bin einer von euch. Ich spüre die Schwiegermutter von Petrus, dass sie Fieber hat. Ich spüre das. Ihr Kopf ist heiß. Der Teufel ist ein Angeber, ein Wichtigtuer, ein Blender, möchte gerne ein Aufschneider. Und ihm ist nichts dahinter. Und so sind auch alle Teufelskinder immer Angeber. Du musst zu mir kommen, dann wirst du Gott erleben. Nein, du musst zu Jesus kommen, dann wirst du Gott erleben. Weißt du, die ganzen großen amerikanischen Evangelisten, Gott möge sie segnen. Weißt du, es ist so viel Angeberei, so viel Prozerei, Glanzpapier und so weiter, große Aufmachung. Und wenn es darauf ankommt, wie viel Heilung ist dahinter? Das, was in Demut geschieht, in Bescheidenheit geschieht, ja, die Menschen werden gesund, geheilt, in aller Demut. Jesus wusste, was er ist und was er war. Er hat sich nicht profiliert, sodass er sich groß hervorgehoben und hervorgetan. Nur kleine Geister, minderwertige Menschen, nur dürftige, geringe Typen, die müssen aufsteigen. Wir. Der kann was. Simon der Zauberer, der kann was. Das ist die Kraft Gottes. Kommt hin und schaut es an, bis dann Petrus kam. Und deshalb konnte Jesus den Leuten auch die Wahrheit sagen, weil er sie nicht angegeben hat. Er war ganz natürlich. Der war von den Leuten nicht abhängig, nicht von ihrer Meinung. Den Stolz brauchte nicht. Er brauchte nicht ihre Ehre, Leute. Er brauchte nicht ihre Ehre. Er hatte es nicht nötig, sich was anzumahnen und anzumaßen. Weißt du, er musste nicht um Liebe und Anerkennung betteln. Er sagte, ich bin gekommen, um zu dienen. Und wer es will, der kommt her. Ja, nur die Ehrlosen, die Geringen und ja, die Angeber, Wichtigtuer, die brauchen all diese Dinge. Ich brauche das nicht, sagt Jesus. Ich kann am Kreuz sterben. Und durch sein Sterben am Kreuz hat er so viele Menschen erlöst und selig gemacht. Jesus musste niemand was darstellen und was zeigen, was er ist. Er hat es nicht nötig. Er hat sich um die gesunkenen und gefallenen Leute gekümmert, sich mit ihnen abgegeben, sich zu ihnen herabgelassen, ihnen die Hand gereicht. Sogar dieser zweifelnde Petrus, Herr, hilf! Und schon zieht er ihn an der Hand raus. Wir sehen Jesus im Umgang mit seinen Jüngern, mit den Kindern, mit den Frauen. Das, was bei den Juden verpönt war, ja, der gibt sich mit so kleinen Bambis da und Babys ab. Ja. Die Juden waren kinderfeindlich und frauenfeindlich. Aber Jesus sagt, lasse die Kindlein zu mir kommen. Jesus musste niemand was vormachen. Er hat sich mit den Kindern abgegeben und die Kinder gesegnet. Innere Heilung den Menschen gebracht. Lass die Kindlein zu mir kommen. Diesen Bub, der verletzt, das Mädel, das verwundet war. Ja, ohne ihnen irgendwie großes, schlechtes Gewissen einzureden. Nein, er sagt, kommt her alle zu mir, die ihr mühselig seid. Ich will euch erquicken. Das ist typisch für Jesus. Jesus gibt, ohne von uns was zu wollen, bitte passt auf, was ich jetzt sage, er gibt und segnet und hilft uns, ohne dass er von uns was fordert und verlangt. Er rechnet uns nicht unser Leben lang vor, ich habe dir geholfen, ich bin bei dir gewesen, ich habe dich begleitet. Nein, er rechnet es gar nicht vor. Oder denk, was ich für dich getan habe. Jesus gab, ohne etwas zu verlangen. Er war nicht so wie dieser Gehassete, der Diener, des Elisa, ja, nachdem der Naaman geheilt worden ist, dann springt er dann nach, oh, ich brauche noch einen Silbermantel oder noch ein paar Sachen, verstehst du? Und der Aussatz ist an ihm hängen geblieben, weil er noch nachgelaufen ist, diesen ja, Segnungen. Jesus ist nicht niemand nachgelaufen. Ja, Gott hat dich gesegnet. Preise Gott, gib ihm Gott die Ehre. Und da hat er sogar gesagt, erzählt keinem, macht keine Reklame. Jesus rächte sich nicht. Rache war bei den Juden ein Gesetz, in der alten Welt überhaupt, insgesamt. In der Welt gibt es kein Verständnis für Menschen, die die Rache unterlassen. Rache ist ein Stück der Gerechtigkeit, glauben sie. Ein Elefant, ein Kamel, ein Hund erinnert sich des zugefügten Unbills, was man ihm getan hat. So, das liegt im Blut. Aber Jesus hat genau dieses Naturgesetz gebrochen. Rächt euch nicht. Gott ist der Vergelter. In der alten Welt, im Alten Testament und so weiter, das Alte Testament ist voll von Bitte nach Vergeltung, nach Denk nur schon allein die Rachepsalmen, auch die ganzen Prophetenbücher wie Jeremia, ganz besonders, Herr, rächt dich. Oder diese Simson, rächt dich Gott für meine Augen und zieh 3000 Menschen in den Tod, dort bei den Philistern. Oder das Buch von der Esther, das ist ein richtiges Rachebuch, voller Rachegedanken. Wenn ich nur Esther 9 lese, da kannst du nachlesen, ja. Da werden die Söhne Hamans gehängt, oder zuerst, die werden getötet. Und dann verlangt Esther noch, diese 10 Söhne Hamans müssen nochmals, die toten Leichen nochmals aufgehängt werden. 10 Söhne Hamans. Im Judentum und Heidentum war sogar Schadenfreude, ja, für die Vergeltung. Und wir lesen, ja, immer wieder, die Bibel, das Alte Testament insbesondere ist voller Rache nach Vergeltung. Aber Jesus hat dieses Gesetz aufgehoben. Rächt euch nicht, vergelt nicht Böses mit Bösem, wie auch immer ist. Und als hier im Kriegsverbrecherprozess in Nürnberg, als dann die Kriegsverbrecher in Gänsefüßen, ob die, was wir alle so waren, verurteilt worden zum Strang, und als der Julius Schirach, glaube ich, war es, als er hochgeht, jetzt wird das Gebet der Esther erhört, nach 2500 Jahren. Jetzt wird das Gebet von der Esther erhört. Die wurden gehängt, diese Kriegsverbrecher. Ja, der Mensch will sich immer rächen und immer wieder vergelten, wie auch immer. Aber der Herr Jesus rächt sich nicht. Auch was wir ihm angetan haben, wie wir ihn verletzt haben. Ja, alle haben ihn verlassen, dass sie nicht an seine Jünger gereicht. Er ist ihnen nachgegangen, sie aufgesucht. Er blieb bei ihnen bis zum Schluss. Und für mich ist auch so wichtig, dass wir wissen, wir haben einen guten, lieben Heiland. Der ist treu bis zum Schluss. Er begleitet uns nicht nur hier auf Erden, sondern auch die ganze Ewigkeit. Wenn wir zu ihm halten, wenn ich Jesus hier begleite, sein Beispiel folge, bei ihm bleibe, seine Botschaft halte, Philipper Kapitel 4, Vers 9, haltet an der Botschaft fest, an das Evangelium, an dem, was ihr von mir gehört habt, sagt Paulus, und angenommen habt, richtet euch danach und so weiter, das, was ich euch gelehrt habe, und lebt nach meinem Vorbild, dann wird Gott euch mit allen Frieden entgegenkommen und bei euch sein. Und so einfach geht es. Halt dich an Jesus hier jetzt und leb sein Leben, und dann wirst du sehen, wie er sich zu dir hält, alle Ewigkeit hindurch. Aber das ist unsere Herausforderung. Verwende dein Leben für Jesus, setz dein Leben für Jesus ein. Jesus soll dein Schatz sein, dein Stolz, deine ganze Motivation. Fang an, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Wie war Jesus? Ich werde in den nächsten Tagen darüber noch mehr sagen. Deine Handlungen sprechen mehr als dein Mund. Hast du es gehört? Deine Handlungen sprechen mehr als dein Mund. Besessene Menschen sprechen immer sehr laut, leben aber sehr leise, sprechen sehr laut. Deine Sprache verrät dich und sogar deine Lautstärke. In 1. Korinther Kapitel 13, ganz schnell noch, da heißt es von der Liebe: Und hätte ich der Liebe nicht, so bin ich dann wie ein dröhnender Gong, wie eine lärmende Becken oder Trommel, wie ein hohles Gefäß, wie ein tönender Erz, wie eine klingende Schelle, wie ein schallender Zimbel, wie ein lärmender Zimbel, wie ein dröhnender Gong, wie eine lärmende Pauke. Und hätte der Liebe nicht, Jesus war voller Liebe, ja, nicht nur Glauben, Liebe, er sucht Liebe. Liebe ist das Markenzeichen der wahren Gläubigen. Und hätte ich der Liebe nicht, dann wäre ich wie eine lärmende Trommel, wie ein, andere Übersetzung sagt, schepperndes Blech, eine lärmende Klingel. Wir können nur leben und sprechen, was wir sind. Wenn du hohl bist, klingt alles hohl. Wenn du voll bist, klingt auch alles voll. Wenn du voll von der Güte Gottes bist, klingt auch alles voll. Und deshalb ist so wichtig, was die Bibel sagt, aus einer Quelle kann ich gleichzeitig süßes und bitteres Wasser fließen. Wie war Jesus? Wir können nicht Jesus und Satan in uns verherrlichen. Du merkst an deinen Worten, man merkt es, aber nicht nur an deinen Worten, sondern auch an deiner Lautstärke. Was in uns drin ist, wir können hohl klingen und wir können voll klingen. Herr Jesus, erfülle unser Leben mit deiner Herrlichkeit, dass unser Leben nicht hohl und leer ist. Gib unserem Leben Inhalt, Heiliger Geist, verwirkliche Jesus in uns und hilf uns, Jesus auszuleben. Gott über alles in der Welt zu lieben und ihm allein zu dienen. Herr, du suchst bei uns heute noch, Halleluja, du suchst bei uns nach Früchten und göttlichen Auswirkungen. Dann werden wir deine Kinder und wir werden an der Liebe erkannt. O Vater, erfülle uns mit der Liebe Gottes, mit der Liebe Jesu, dass wir so werden, wie Jesus war, wie Jesus lebte, an Geist, Seele und Geist und Körper. Danke, Herr Jesus, dass du uns vollkommen machst in allen Dingen unseres Daseins. Gesegnet soll dein Wort sein. Jetzt wacht über dein Wort, dass dein Wort nicht leer zurückkommt. In Jesu Namen. Amen.